konnte schon erahnen, erraten, worum es jetzt gehen wird. Ein kleiner Hinweis mit dem Saatgut am Anfang. Ein kleiner Hinweis vielleicht mit den Liedern, die wir gesungen haben. Da gab es so ein Thema, was sich durchgezogen hat. Die Auferstehung, neues Leben, Auferstehung Jesu, Auferstehung der Toten. Wann beschäftigen wir uns normalerweise damit? Ostern, genau, ist noch nicht Ostern oder auch nicht mehr Ostern. Ostern, das Zentrale, das Höchste, das große Fest der Christenheit, klar, da stehen die Geschichten von Jesu Auferstehung, von dem leeren Grab, von dieser Osterfreude im Zentrum. Nach meiner Wahrnehmung wird dann oft darüber gesprochen, dass das mit dem leeren Grab und der Auferstehung der Anlass ist, Ostern zu feiern, aber es soll doch alltagsrelevant sein. Und so ein einmaliges Ereignis in der ganzen Menschheitsgeschichte ist halt schwer in den Alltag zu integrieren. Ja, Alltag und einmalig passt nicht so ganz zusammen. Und daher ist die Pointe, die ich in Osterpredigten häufig höre, die vielen kleinen Ostern im Alltag zu entdecken, die vielen kleinen Auferstehungen in unserem Leben, wo wir sie wahrnehmen können. Der Frühling bietet sich ja geradezu an, mit dem Neuerwachen der Natur und so weiter. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Außer vielleicht, dass die einmalige Auferweckung Jesu gerade nicht das alltägliche, das alljährliche Frühlingserwachen ist. Egal, das stimmt trotzdem natürlich. Der Anbruch des neuen Lebens aus dem Zerbrochenen, aus dem Abgestorbenen, Absterbenden wahrzunehmen, ist wichtig, die vielen Ostermomente in unserem Leben, wo etwas Neues entsteht. Ostern, der eine Anlass, um über Auferstehung zu reden. Und der andere, häufig, ist der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Ende November in der Regel, Frühlingserwachen hier und Novemberdepression da. Irgendwann im November, wenn sowieso alles grau und trüb ist, wenn die Stimmung sich bei vielen Menschen irgendwie etwas senkt, weil die Tage kürzer werden, weil es so lange dunkel ist und so weiter. Bevor dann im Advent wieder die Lichter angehen. Der Totensonntag oder der Ewigkeitssonntag ist schon eher der Termin, an dem wir aufgrund des Gedenkens an die Verstorbenen im letzten Jahr einmal innehalten. Aufgrund der Trauer über die Verstorbenen merken, dass es da etwas Endgültiges gibt. Nicht nur das immer Wiederkehrende, nicht nur das Vorläufige, was im nächsten Jahr anders wird, sondern dass da eben Menschen nicht mehr da sind und sie auch nicht mehr zurückkommen. Wir sie jedenfalls in diesem Leben nicht mehr wiedersehen werden. Heute geht es um die Auferstehung der Toten, die Auferstehung der Toten am Ende. Und so leid es mir tut, das ist wahrscheinlich nicht gerade alltagsrelevant, jedenfalls nicht direkt, nicht unmittelbar, nicht einfach anwendbar. Aber Jesus hat davon gesprochen, Paulus hat darüber geschrieben, auf der Basis dessen, dass Jesus auferstanden ist. Und es gibt viele Stellen in den Briefen von Paulus und insbesondere ein langes Kapitel, das 15. Kapitel im 1. Korintherbrief. Und aus diesem Kapitel geht es heute um eine Stelle, über die eher selten gepredigt wird. Ich habe jedenfalls noch keine Predigt darüber gehört. Aber mir wurde sie vorgesetzt von meinem freundlichen Kollegen an der Theologischen Hochschule in Reutlingen. Für die Mittwochs-Hochschulgottesdienste in diesem Semester geht es um das Thema Zukunft. Und da darf ich über 1. Korinther 15, Vers 35 bis 49 reden, mitten in diesem Kapitel. Und gerade weil darüber so selten gepredigt wird, finde ich es reizvoll, sich diesen Text etwas genauer anzuschauen. So, und jetzt hören wir das. Paulus also schreibt viel über die Auferstehung und kommt zu einer neuen Frage. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Was für eine dumme Frage. Was du säst, muss sterben. Erst dann kann es wieder lebendig werden. Und was du säst, ist ja nicht die ausgewachsene Pflanze. Du säst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, und zwar jeder Samenart ihre eigene. Lebewesen sind nicht gleich Lebewesen, sondern jedes gehört zu einer anderen Art. Die Menschen gehören zu einer anderen Art als die Rinder oder das Geflügel oder die Fische. Es gibt ja auch Himmelskörper und irdische Körper. Die Himmelskörper haben eine ganz andere Schönheit als die irdischen Körper. Die Sonne leuchtet anders als der Mond wieder anders als die Sterne. Und kein Stern leuchtet wie ein anderer. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich. Aber was aufgeweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach, aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes geschaffenen Leib. So steht es ja in der Heiligen Schrift: Der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Der letzte Adam wurde Geist, der lebendig macht. Aber zuerst kommt nicht der vom Geist Gottes geschaffene Leib. Zuerst ist der natürliche Leib da, dann erst kommt der vom Geist Gottes geschaffene. Der erste Mensch wurde aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Mensch stammt vom Himmel. Alle Menschen, die aus Erde gemacht sind, sind so wie der erste Mensch, der aus Erde gemacht wurde. Und alle himmlischen Menschen sind so wie der erste himmlische Mensch. Jetzt sind wir das Abbild des Menschen, der aus Erde gemacht wurde. Dann werden wir das Abbild des himmlischen Menschen sein. Ein etwas längerer Text, der aber zusammengehört. Paulus hat also in diesem Kapitel schon einige Fragen, einige Aspekte zur Auferstehung Jesu, der Auferstehung der Toten behandelt und stellt nun eine neue Frage: Wie werden die Toten auferweckt werden? Wie soll man sich das denn nun vorstellen mit dieser leiblichen Auferstehung? Was soll das für ein Körper sein? Wie soll das aussehen? Was ist das? Ich finde es hilfreich, wenn wir von den zentralen Versen ausgehen, auf denen das Ganze zuläuft. Deswegen der nächste. Das sind die Verse 44 und 45. Und wir hören das jetzt in drei verschiedenen deutschen Übersetzungen. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Luther-Übersetzung: Es wird gesät ein natürlicher Leib und auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht: Der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Wir nehmen gleich die nächste. In der Einheitsübersetzung steht hier: Gesät wird ein irdischer Leib. auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. So steht es auch in der Schrift, Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist. Und eine dritte Variante. Gesät wird ein seelischer Leib. Auferweckt wird ein geistlicher Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, es wurde der erste Mensch, Adam, zur lebendigen Seele, der letzte Adam zum Leben schaffenden Geist. Wir haben hier an diesen verschiedenen zentralen Stellen unterschiedliche Begriffe. Es geht irgendwie um den Unterschied zwischen dem irdischen Menschen und dem dann, wie auch immer der sein mag. Und das geben diese verschiedenen Übersetzungen mit unterschiedlichen Begriffen wieder. Irdisch und überirdisch. Natürlich und geistlich. Oder seelisch und geistlich. Selig, psychisch steht hier, Psyche, die Seele. Und geistlich, pneumatisch, das Pneuma, der Geist. Und der ganze Abschnitt, auch die vorherigen Verse und die nachfolgenden, sind voller Anspielungen und voller Vergleiche zur Schöpfungsgeschichte. Und hier auch ganz explizit ein Zitat aus der Schöpfungsgeschichte, Genesis 2, Vers 7. Da formte Gott, der Herr, noch den Menschen aus Staub vom Erdboden. Er blies ihm den Lebensatem in die Nase und so wurde der Mensch, ja was? Ein lebendiges Wesen, eine lebendige Nefesh im Hebräischen, eine lebendige Seele, Psyche. Und Seele ist hier aber nicht, und das ist wichtig, das ist nicht der Gegensatz zum Körper, sondern Seele ist das, was dieses Lebewesen dadurch, dass es von Gott etwas eingehaucht bekommt, lebendig wird. Die Seele ist das, was Lebewesen lebendig macht, was ihnen Leben gibt. Und das ist auch wichtig, um das jetzt zu verstehen, wie das Paulus meint, um das, was Paulus schreibt. Es geht nicht bei der Frage, wie ist das denn jetzt mit diesem auferweckten Leib? Da antwortet Paulus nicht, indem er eine Materialbeschreibung macht. Also statt aus Staub wird es jetzt aus Geist sein, wie auch immer man sich das vorstellen soll, sondern die Frage, wie wird der Leib beschaffen sein, antwortet Paulus damit, dass er statt auf die äußere Beschaffenheit auf das blickt, was den Menschen lebendig macht und lebendig erhält. Was das Lebewesen zu einem Lebewesen macht, was ihn ausmacht, was ihm Leben gibt. Nicht das Material, sondern wie wird denn der Leib beschaffen sein, beantwortet Paulus damit, dass der Leib und wie der Leib belebt wird. Irdisch, natürlich, hier durch eine lebendige Seele. Gott hat sie uns eingehaucht. Deswegen die Übersetzung auch mit der Mensch, Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Es ist nichts anderes als das, was uns das Leben gibt. Und die neue Existenz, die wird in Ewigkeit himmlisch von einer anderen Art sein, nämlich durch den Geist Gottes voll und ganz belebt. Wie kann man sich das vorstellen? Ich stelle mir das vielleicht so vor, Das passt auch ein bisschen zur Energiefrage. Wir haben ein Auto, das funktioniert mit einem bestimmten Treibstoff, mit einem bestimmten Motor. Und es hat eine gewisse Kraft, manches mehr, manches weniger. Und damit kann es fahren. Worum es jetzt bei einem neuen Auto geht, bei dem das irgendwie ganz anders ist, das ist nicht die Frage, wie diese Hülle beschaffen ist, wie der aussieht, sondern dass es einen Treibstoff gibt, der nicht ausgeht, bei dem das Auto keine Abnutzungserscheinung hat, sondern was ist das für ein Treibstoff, der das Ganze, der uns ausmacht, am Leben erhält, zum Leben erweckt. Und von da aus kann man dann auch die anderen Abschnitte anschauen. Der Vergleich mit dem Samenkorn am Anfang. Vielleicht können wir da jetzt nochmal auf die Folie zu diesen ersten Versen. Genau. Vielen Dank für die Bilder am Anfang. Die Gegenüberstellung des Samenkorns und des Baums, der Frucht und so weiter. Was aus diesem Kleinen erweckt wird. Vielleicht ist das mit dem Samenkorn, das stirbt, heute biologisch nicht exakt, aber der Vergleich ist doch trotzdem klar. Es ist unmittelbar einleuchtend. Es gibt eine Veränderung. Altes muss vergehen, damit Neues entstehen kann. Und zugleich, das Neue wird aus diesem Alten heraus entstehen. Ich werde ich sein, in Ewigkeit, auch in dem neuen Leben, auch wenn ich nicht weiß, wie das aussehen wird. Es wird verwandelt werden, es wird einen großen Unterschied machen und es wird deutlich besser sein als bisher. Also wenn man das Samenkorn im Vergleich zu dem Baum, zu der Frucht sieht. Und der nächste Abschnitt versucht das etwas anders zu verdeutlichen. Es gibt verschiedene Körper, verschiedene Arten von Körper. Das sehen wir in unserer Welt, auf der Erde, im Himmel und so weiter. Paulus möchte damit ausdrücken, schon hier seht ihr, dass es durchaus sehr verschiedene Arten von Leibern, Körper gibt, jedes nach seiner Art. Und so hat auch Gott einen bestimmten Leib, einen bestimmten Körper, eine bestimmte Erscheinungsform für uns Menschen gedacht, hier und auch später. Und noch ein Stück weiter. Dieser Körper, dieser Leib, diese Existenzform ist geprägt von einem Gegensatz vergänglich hier, unvergänglich da, unansehnlich hier, in Herrlichkeit da, schwach hier, voll Kraft da. Und noch etwas weiter. Erde hier, Himmel da, Adam hier, Christus da. Christus ist das Bild, nachdem wir erneuert werden, nachdem wir auferweckt werden. Paulus geht es mit all diesen Gegensätzen, mit diesen Gegenüberstellungen darum, wie bedeutsam dieses Neue ist, dass damit Christus und durch ihn und durch seine Auferstehung, seine Auferweckung geschehen ist. Das ist wirklich nicht einfach die Fortführung etwas Bestehenden, nicht einfach die immer wiederkehrende Neubelebung der Natur, nicht einfach eine Reanimation, sondern da ist ein qualitativer Unterschied. Erde und Himmel, vergänglich, unvergänglich, unansehnlich, herrlich, schwach, kraftvoll. Man kann fragen, wozu das Ganze, sich damit befassen? Es wird sowieso geschehen, warum sollte ich mich damit jetzt beschäftigen? Ist das nicht einfach weit weg? Ja, vielleicht im Alltag schon. Aber für mich persönlich sind es zwei Begebenheiten, die mir dieses Thema Auferstehung, ewiges Leben wichtig gemacht haben. Und zwar interessanterweise zwei Zeiten, an denen ich jeweils zu predigen hatte, weshalb ich mich damit irgendwie nochmal anders auseinandersetzen durfte. Das eine ist über 13 Jahre her. Mit meinem Hauskreis hatte ich mich bereit erklärt, den Gottesdienst zu gestalten. Normale evangelische landeskirchliche Gemeinde, Sonntagmorgen, erster Sonntag nach Ostern 2011. Und am Ostermontag hat sich ein Freund von mir das Leben genommen. Ein Klassenkamerad von mir, der mit in der jungen Gemeinde war. Und ich habe so meine Predigt vor mir gehabt. Die vielen kleinen Auferstehungen im Alltag, im Leben, das ging nicht mehr. Das war eine Grenzerfahrung, da geht es um viel mehr. Um etwas, was sich nicht einfach so integrieren lässt. Der Wochenspruch, der Anlass für diese Predigt war, ist im 1. Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Eine lebendige Hoffnung, die weit mehr ist als das Neuerblühen im Frühling. Und eine zweite Begebenheit war der erste Gottesdienst, den wir in Tübingen in der Jakobusgemeinde nach dem Shutdown wegen der Covid-19-Pandemie als, nicht Stream, sondern da noch als Videoaufnahme, wo nur drei Personen im großen Kirchenraum da sein durften, Ende März 2020. Ein Dreivierteljahr vorher hatte ich mich für diesen Termin gemeldet. Ja, und dann war alles anders. Und es war nicht nur irgendwie merkwürdig, in eine Kamera zu sprechen von der Kanzel aus, wo niemand da ist und man nicht weiß, wer sieht, wer hört es irgendwann mal irgendwie irgendwo. Sondern es war auch einfach, ich weiß nicht, wer sich von euch wie an diese Zeit erinnert, eine Zeit der völligen Unsicherheit, Orientierungslosigkeit. Was passiert da auf der Welt? Und ich habe mit vielen Menschen telefoniert in dieser Zeit. Und es war Wahnsinn, welche Bedeutung plötzlich auch für Leute, die ist jetzt mal nicht fest im Glauben sind, aber irgendwie mit dem Christentum mal was gehört haben und so, was damit anfangen können, plötzlich gemerkt haben, ja, was ist denn da noch? Was gibt es denn da mehr? Wie soll denn das sein, wenn irgendwie alles kaputt geht? Und da war ein Text aus dem Hebräerbrief, Predigtext, ich weiß nicht, wer von euch den Hebräerbrief kennt, herzliche Empfehlung, das mal zu lesen. Hebräerbrief macht eine Vision auf von dem, was im Himmel irgendwie passiert, in der Sprache des Tempels des Judentums, wie Christus in das Allerheiligste geht, den Zugang für uns Menschen zum Allerheiligsten schafft. Und auch da war für mich dann klar, diese Predigt darf nicht einfach nur so etwas im Krisenmodus erzählen, sondern muss diesen großen und weiten Horizont haben, dass es da mehr gibt, als, ich sag mal, ein bisschen mehr religiöse Gefühle im Hier und Jetzt. Sondern dass ein paar religiöse Gefühle im Hier und Jetzt der Abglanz dessen sind, was der große Gott für uns bereithält. Auferstehung der Toten am Ende. Ja, es hat vielleicht keine direkte Alltagsrelevanz, über die Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten nachzusinnen. Aber unser Leben ist mehr als Alltag. Und unser christlicher Glaube ist mehr als Hilfe zur Alltagsbewältigung. Das Gott sei Dank auch. Und auch wenn es nicht jeden Moment im Alltag präsent ist, es macht eben doch einen gewaltigen Unterschied, ob wir aus einer lebendigen Hoffnung leben. Einer lebendigen Hoffnung, die ihren Grund darin hat, dass Christus auferweckt wurde. So wie Christus auferweckt wurde, so werden auch wir auferweckt. In anderer Gestalt, als ganz andere, ja, mit einem neuen Leib, einem Leib, der vom Geist Gottes belebt, bewegt, geschaffen, angetrieben, durchdrungen ist, unvergänglich, in Kraft, in Herrlichkeit, voller Gemeinschaft mit Gott. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Er ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden, das wird am Ende der Zeit offenbart werden.